Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Klar, zweite Halbzeit, so wie so ein Spiel dann einfach laufen muss, wenn es lange 2-1 steht. Das Spiel wird ein bisschen offener, der Gegner ein bisschen risikofreudiger. Spieler machen vielleicht auch nicht mehr die letzten Meter zurück. Und wenn du dann einen Ball verlierst, ist vorne auf einmal eine Unterzahl oder eine Gleichzahl. Und deswegen möchte ich neben Sirou, der natürlich heute wieder der Matchwinner war, einfach auch meine zwei Sechser mal hervorheben, Ange und Atta, die dann über enormes Laufpensum die Lücken gestopft haben. Und so haben wir dann das Spiel 3-1 gewonnen.
Das war Trainer Sebastian Hoeneß und er eröffnet die Podcast Folge 258. Und wir werden ihn uns heute zu Herzen nehmen. Wir werden nicht nur über die beiden Unterschiedsspieler an den jeweiligen Enden des Platzes reden, nämlich Serhou Guirassy und Alex Nübel, sondern vor allem über den Part in der Mitte. Und da haben wir uns zwei, drei Protagonisten rausgesucht, an denen wir diese Woche nicht vorbeikommen. Und das mache ich mit, wie immer, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr erwartet ihn. Ihr seid auch froh, dass er wieder zurück ist aus dem Urlaub. Christian Pavlic, servus.
Servus Philipp, ich grüße dich und grüße natürlich auch an euch da draußen. Und ja, weißt du, bei uns ist es ja ein bisschen so, wir beschäftigen uns ja jede Woche mit dem VfB. Und jetzt, da der VfB auch deutschlandweit in aller Munde ist.
Vollkommen ungewohnt, ja. Kicker-Titel-Seiten und Zeugs.
Und also, alle wissen jetzt, wer Serhou Guirassy ist und wer Sebastian Hoeneß ist. Und dann müssen wir natürlich hier ein bisschen eine Abgrenzung schaffen und einfach über spezielle Dinge sprechen, die man einfach auch erkennt, wenn man aber die ganzen VfB-Spiele in dieser Saison gesehen hat. Nämlich, dass da wieder was erwächst in der Zentrale, auch nach dem Abgang von Wataru Endo. Das besprechen wir nachher. Zuerst gehen wir auf das Spiel ein, oder? Freitagabend,
Flutlicht, eine Traumkulisse für so ein Fußballspiel. Ekliger Aufsteiger gegen sich im Lauf befindliche Truppe. Es war
Philipp,
alles
ganz kurz,
angerichtet.
Wie geil war dieser Platzregen um 20 Uhr?
Ja,
eigentlich?
Hervorragend.
Sensationell.
Hervorragend, sensationell. Es war wirklich alles angerichtet, also wirklich alles. Ja. Und zumindest eine Mannschaft hat dann auch vollumfänglich das geliefert, was man von ihr erwarten konnte. Bei den Darmstädtern war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht darüber, dass man mit so wenig Plan oder eigentlich war es schon ein klarer Plan, aber halt mit so wenig Ambition dieses Spiel angeht, nach den Erlebnissen, Ereignissen, Ergebnissen der Vorwoche oder der Vorwochen hätte ich mit einem ambitionierteren Auftritt der Lieberknecht-Truppe gerechnet. Das war nicht der Fall. Und der VfB hat das souverän runtergespielt. Und weißt du, was mir am meisten gefallen hat, Christian?
Was? Sag's mir.
Dass man mit der neuen Situation zum ersten Mal in dieser Saison mit 0-1 in Rückstand zu geraten, so umgegangen ist, wie man umgegangen ist.
Ja, das ist genau auch mein Punkt. Das war nämlich ungewohnt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Podcast-Folgen, in denen wir über den Rot-Weiß-Essen-Rekord von nicht gegentorfreien Heimspielen und so,
oh Gott,
so. Der VfB ist also in dieser Saison mit 2-5-0 Heimsiegen gestartet, war daheim noch ohne Gegentor. Und da
ist auch noch nie 0-1 in Rückstand geraten.
Genau, ist in dieser Liga Saison nicht, ja? Noch nie 0-1 in Rückstand geraten. Und da muss schon ein eigener Spieler sein, der Alexander Nübel überwindet im eigenen Stadion. Ja, dann Axel Sagadou mit seinem Eigentor. Aber das ist für mich die entscheidende Phase gewesen, auch wenn sie recht kurz war in diesem Spiel. Aber ich glaube, zwischen der 17. und 22. war das. 5 Minuten, in denen der VfB aber mal so gar keine Zeit brauchte, um sich irgendwie neu zu sortieren, sondern einfach weitergemacht hat. Einfach weitergemacht und, wie ich finde, auch die Darmstädter auch so ein bisschen überrascht waren fast mit der Situation. Dann, wie das Kaninchen vor der Schlange agierten und wir beide saßen ja oben, haben uns das angeschaut und uns war eigentlich klar, also wenn Darmstadt jetzt auch so weitermacht, kann das nicht gut gehen und der VfB ist voll da rein, genau in dieser Phase.
Und weißt du, woran es noch lag?
Woran?
Abgesehen von der Mannschaft und ihrer Reaktion und ihrer aktuellen Form. An den Leuten. Mhm. Ich meine, dass nach einem 0-1-Rückstand die Kanzstatter komplett kommt. Ja, dass da alles hüpft und springt und da wirklich Wucht kommt aus dieser Ecke, ist klar. Aber dass die von der anderen Seite quasi genauso kommt, das war was Neues, fand ich zumindest. Ja, du hast unter Türkheimer Unterrang ist 90 Minuten komplett gestanden. Du hast Wechselgesänge, du hast eine unfassbare Energie. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber wenn ich mir beispielsweise anhöre oder lese, was Waldi Anton die Tage auch gesagt hat, das gefühlt wird es ja jedes Mal besser noch. Bei jedem Heimspiel wird es noch lauter, noch energiegeladener. Und wenn dir das auf dem Platz nicht den letzten Antrieb gibt, den du noch brauchst, dann weiß ich aber auch nicht. Und das war bemerkenswert, fand ich. Und das können sich, wir wissen alle, dass dieses Stadion Spiele gewinnen kann und auch Spiele drehen kann. Aber wenn das jetzt in solcher Regelmäßigkeit kommt, dann ist es schon, also das ist einfach ein Statement. Ja, du hast jetzt die nächsten Spiele sind alle ausverkauft. Heute, während wir aufnehmen, ist, glaube ich, der Vorverkauf für Hoffenheim gestartet und du wirst wahrscheinlich in zwei Tagen oder wenn ihr die Sendung hört, am Donnerstagabend schon die Meldung lesen können. Ja, sold out. Ja, und das ist einfach eine Ansage. Das ist schön, das ist toll, wenn der Verein, die Mannschaft, die Leute so eine Einheit bilden, wie es gerade der Fall ist. Und deswegen gilt es jetzt diesen Lauf auch, das hat auch Hoeneß auch noch gesagt, haben wir nicht reingeschnitten, diesen Lauf gilt es jetzt zu melken. Ja, du hast jetzt am Wochenende gemerkt, wie sie plötzlich ihre Statements ändern, wie ihre Herangehensweise geändert wird von den Verantwortlichen, von Fabian Wohlgemuth, von Sebastian Hoeneß, aber auch die Spieler. Dieses Ungläubige vom Anfang, dieses, okay, warten wir mal ab, wir sind auch nicht ganz sicher, ob das hier taugt, das ist weg. Jetzt wissen alle, okay, wir sind mitten auf dem Wellenkamm, das ganze Ding jetzt auswringen, ausmelken, so lange es geht, so viele Punkte mitnehmen, wie es nur geht. Denn, und das bleibt unbestritten unter allem immer noch, das Hauptziel, es sind bisher nur 12 von 40 Punkten. Und nichts anderes geht's. Du brauchst diese 40 Punkte so schnell wie möglich und alles andere ist absolut sekundär.
Ganz wichtiger Punkt, darf man nicht vergessen bei all dem, was gerade passiert. Aber ja, das ist schon krass. Auch das in der Untertürkheimer Kurve ist mir aufgefallen. Da waren Menschen, die waren alle komplett heiß auf dieses Spiel. Und selbst von dem 0-1 haben sich weder die Spieler noch die Zuschauer aus dem Takt bringen lassen, sondern einfach weitergemacht. Und erinnerst dich, in der letzten Folge habe ich sozusagen ein bisschen chelmig die Frage gestellt, ist Sebastian Hoeneß besser als Tim Walter? Und habe ein bisschen den Vergleich gezogen zu dieser schwierigen Aufgabe. Damals war es Wien Wiesbaden daheim in der zweiten Liga, jetzt war es der SV Darmstadt daheim und mit Bravour gemeistert, finde ich, auch von außen die richtigen Impulse gebracht, da war Feuer auf der Ersatzbank, da kam Feuer von der Coachingzone, da kam immer wieder, es ist immer noch wahnsinnig spannend für mich, auch direkt nach dem 2-1, wie Sebastian Hoeneß auch Pascal Stenzel direkt zu sich holt, weitere Impulse gibt, sagt, worauf es zu achten gilt, da ist so eine Energie auf dem Platz und das ist kein Wunder, dass sich die auf die Tribünen überträgt, dass der VfB genau das einfach mitnimmt und sich durch nichts gerade aus der Ruhe bringen lässt, Punkte scheffelt, besser geht's nicht. Und wenn du dir gerade die Tabelle anschaust, es gibt viele andere Vereine, ich glaube, es gibt 5, die noch sieglos sind momentan, die hätten das gerne. Das sind Situationen, die wir sonst aus unseren vergangenen Podcast-Stadt-Jahren kennen, weil wir uns gefragt haben, wann kommt denn endlich der erste Saisonsieg? Der VfB ist gerade diametral anders unterwegs und muss das einfach ausnutzen. Es ist einfach wirklich, es ist wunderschön. Also, weißt du, es ist man muss das auch genießen, weil es werden auch Niederlagen in dieser Saison kommen. Ja. Und deswegen verstehe ich jeden VfB-Fan und auch uns, die wir einfach sagen, ey, wie schön ist das gerade einfach. Genießt diese Woche, genießt das, wenn der VfB von Freitag auf Samstag eine Nacht Spitzenreiter ist und genießt alle Höhepunkte, zieht euch 10-mal die Zusammenfassung auf YouTube rein. Es ist toll.
Bevor wir weiter von so, sag ich mal, spürbaren, aber nicht so wirklich greifbaren Dingen wie Impulsen und Energie und so weiter reden, lass mal die Datenrückschau von Felix ballern. Ich will mal sehen, was er Habhaftes an Zahlen mitgebracht hat zu diesem Fußballspiel.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der nächste Sieg. 3-1 gegen den Aufsteiger aus Darmstadt. 12 Punkte nach 5 Bundesligaspielen sind es nun. In der letzten Saison überschritt man die 12-Punkte-Marke erst von Spieltag 13 auf Spieltag 14. Die Marke von 4 Siegen erreichte man an Spieltag 21. Geht man nach der 40-Punkte-Marke als Anhaltspunkt für den Klassenerhalt, dann haben die Schwaben jetzt schon 30% der Punkte nach 14% der Spiele errungen. Es sind aktuell 11 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Der VfB ist zu Hause eine Macht. 3 Spiele, 3 Siege, 13-1 Tore und noch kein Gegenspieler konnte hier bei Alexander Nübel überwinden, war es ja Zagadous Eigentor für die Lilien am Freitagabend. Insgesamt hat der VfB unter Hoeneß nur ein Heimspiel verloren, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Das ist der beste Start des VfB Stuttgart seit der Saison 1996-1997. Damit startete man mit 5 Siegen in Folge in die Saison. Und eine Statistik, die auch unbedingt gebrochen werden musste, es ist der erste Sieg gegen einen Aufsteiger im 8. Anlauf, chronologisch rückwärts. waren es 1:2 gegen Schalke, 0:2 gegen Bremen, 1:1 gegen Schalke, 2:2 gegen Bremen, 1:1 gegen Bochum, 0:0 gegen Fürth und 0:0 gegen Bochum. Davor dann gab es den letzten Sieg gegen einen Aufsteiger, das 5:1 gegen Fürth. In letzter Episode konnte vom letzten Mal 2 Siege in Folge gesprochen werden. Nun sind es schon 3 am Stück. Dies gelang im VfB zuletzt in der Bundesliga unter Taifun Korkut in der Saison 2017-2018. Damals waren es sogar 4 am Stück. 2:0 gegen Bremen, 1:0 gegen Leverkusen, 2:0 gegen Hoffenheim und 4:1 gegen die Bayern. Zurück zum VfB unter Sebastian Hoeneß. In seiner Bundesliga-Tabelle belegt der VfB den 4. Platz. Nur Bayern, Dortmund und Leipzig sind vor den Schwaben. 13 Spiele, 7 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen, 25 Punkte, 33:19 Tore. Wieder einmal hervorzuheben ist Serhou Guirassy. 10 Saisontore nach 5 Spielen, das schaffte bisher nur Robert Lewandowski und das in der Saison, in der er mit 41 den neuen Saisontore-Rekord aufgestellt hatte. Auch Stiller mit mal wieder der höchsten Laufleistung auf dem Platz, 12,3 Kilometer und Carrasso mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, 15 Stück, sind ganz klar zu erwähnen.
Vielen Dank, Felix. Ich glaube, für den Kollegen auch so ein bisschen ungewohnt, ne, dass er in letzter Zeit so, also es war, sag ich mal, in der vergangenen Saison noch anders, dass er jetzt eigentlich tatsächlich wirklich auch viele, viele positive Dinge liefern kann, mit denen man auch untermauern kann, dass der VfB einfach auch omnipräsent ist auf dem Platz.
Ja, aber auch, weißt du, auch für uns, ich meine, du musst ja nur, geh doch, nehmen mal unsere Hörer jetzt mit in unsere Redaktionskonferenzen. Ja? Jahrelang waren die Themen einfach vorgegeben, weil das Negative quasi Dinge notwendig gemacht hat, die man jetzt aufarbeiten muss, über die man jetzt schreiben muss. Und jetzt hast du die Situation, dass es genau Gegenteil der Fall ist. Ja, jetzt kannst du endlich mal diese Geschichten machen, die da sind, die aber sonst einfach runterfallen, weil keine Zeit dafür ist noch. Ja, beispielsweise die Nummer, zu der wir nachher dann kommen, ja, diese Stenzel-Geschichte beispielsweise, die ich am Wochenende machen konnte. Ja, oder das kommt normalerweise einfach gar nicht vor, weil der Raum dafür nicht da ist. Jetzt ist er da und das ist eine sehr, sehr schöne Situation und hat viel auch mit dem allgemeinen Vibe rum, um diesen Verein zu tun. Ja, wenn du die Leute auf der Straße beobachtest, die freuen sich alle nach 10 Jahren gefühlt Scheiße fressen, auf Deutsch gesagt, jetzt endlich mal so eine Zeit erleben zu dürfen und das ist jedem zu gönnen. Insofern genießen, solange es möglich ist.
Ich weiß jetzt nicht, wie ihr den kommenden Werbeblock genießt, aber macht's einfach mal und wir sind gleich danach wieder für euch da mit den einzelnen Personalien, auf die wir in dieser Woche eingehen wollen. Bis gleich.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Zu Beginn müssen wir natürlich die beiden Topspieler abräumen. Nübel, nicht ganz so stark wie die Wochen davor am Freitagabend gewesen. Meiner war meine Warte.
Wobei er in 90+1 einmal ganz wichtig da war, als neues Eigentor drohte. Da war er da. Richtig. Die Szene sah gar nicht so gefährlich aus, war sie aber.
Ja. Es sind wirklich auch Kleinigkeiten. Also hier mal unter der Flanke durchgesegelt, da mal kurz den Ball fallen lassen. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, ja, an denen man sich da aufhängen kann. Insofern würde ich sagen, Schwamm drüber und lass uns zum anderen gehen. Auf der anderen Seite des Spielfeldes, das ist Serhou Guirassy.
Oh, so Mainstream-Meise.
Wirklich Mainstream-Meise. Ich habe mir das Spiel komplett 90 Minuten Real Life reingezogen und Uli Hebel hat es kommentiert. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und er hat, was wir noch, also geht raus aus der Übertragung, es war nämlich nicht ganz am Ende, aber während der Übertragung, ich weiß doch auch nicht, was mit dem nicht stimmt.
Und nach dem dritten, als es dann gegeben wurde, nicht mal der VAR kann Serhou Guirassy momentan aufhalten. Ja, auch sehr, sehr gut, ja.
Ja, wobei das für mich das schönste Tor gewesen wäre.
Das Aberkannte.
Ja. Das war Fußball, das willst du doch sehen. So, ja, und das Führich dann noch so locker reinschweißt. Schade, dass die Leute in Köln meinen, dass der nicht Standfuß, weil er 3,5 Millimeter über die Linie rausragt, relevant wäre für eine Torerzielung, dann ist es eben so. Mein Gott, wenn er meint, er braucht das, dann gebt es euch jede Woche. Ich kann das längst nicht mehr ernst nehmen. Jedenfalls
Guirassy.
Während wir hier aufnehmen, ist der Kollege Gregor Preis gerade unten, spricht mit ihm. Guirassy hat einen Medienmarathon an diesem Mittwoch vor oder ist hinter sich, je nachdem, wie man sieht. Da will gerade natürlich jeder mit ihm sprechen, ist auch logisch. Und ich bin gespannt, wie er es meistert, weil er erweckt auf mich immer den Eindruck, und das ist auch authentisch, ich nehme ihm das ab, hey, erstens mal, ich bin nur derjenige, der es halt veredelt, ja, ohne die Mannschaft wäre das alles nichts. Und zweitens ist er halt so ein Typ, so, der für mich so ein bisschen an Jokic erinnert er mich, ja, der die NBA-Meisterschaft gewinnt und sagt, lass mich alle in Ruhe, ich will nur nach Hause zu meinen Pferden. So in etwa ist Serokrasie auch, ja. Lass mich in Ruhe, ich will nach Hause, stellt mir keine Fragen, wo sind meine Kinder, wo ist mein Wochenende? Tschüss, danke, ciao. So, ja, und das ist einfach unfassbar liebenswert. Ich muss ich ganz ehrlich sagen.
Er hat auch den Kollegen der ARD ein Interview gegeben nach dem Spiel, also dann noch schon am Freitagabend, und da wurde natürlich auch gefragt, wie macht er das? Was ist denn eigentlich so passiert? Und er sagt, naja gut, ich bin vielleicht ein bisschen erfahrener, ein bisschen ruhiger, ich kann vielleicht Spielsituationen ein bisschen besser einschätzen, aber eigentlich bin ich nur Serhou Guirassy. Und das finde ich so schön.
Ja.
Das finde ich so sympathisch, weil man merkt ihm das an. Man merkt ihm das wirklich auch bei den Toren an, dass da jemand ist, der einfach momentan das Gefühl verspürt, guck mal, ich mache hier einfach nur meinen Job und den mache ich halt gerade gut und es läuft und let's go. Und das finde ich toll, ja. Aber Philipp, es gibt ja rundum, bevor wir jetzt das machen, was der Kicker und der Doppelpass und alle machen, ja, wir müssen ja ein bisschen hier in medias res gehen, gibt natürlich schon die eine oder andere Sorge oder das eine oder andere Fragezeichen auch bei Fans, die sich fragen, boah, wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange kann er noch für den VfB Tore schießen? Und da ist die Vertragssituation natürlich ein ziemlich wichtiges Thema, ne?
Die ist ja leider schon wieder Thema. Ja, das ist aber auch logisch. Wenn jemand so einen Lauf hat, ja, dann ist es klar, dass da permanent dann wieder weitergemacht wird. Gerade wenn das, es ist ja nicht, der VfB Stuttgart ist ja nicht der AC Mailand oder der SSC Neapel, die SSC Neapel oder wie auch immer. Das ist ja dann vielleicht ein anderes, da geht es vielleicht ein bisschen anders zu, ja, weil man weiß, so leicht wirbst du den Spieler da nicht ab. Beim VfB ist es halt nun mal nicht so. Und deswegen ist es verständlich, dass es schon jetzt die entsprechenden Gerüchte gibt, Artikel gibt. Die Vertragssituation ist so, dass es offenbar eine Ausstiegsklausel gibt im nächsten Jahr, dass er die wiederziehen kann, ähnlich wie er die dieses Jahr hatte. Und dementsprechend muss man eben schauen, wie man jetzt damit umgeht. Ich persönlich glaube, dass der VfB schon in der Winterpause sehr genau abwägt, was er macht. Ja, ob er sagt, wir nutzen den jetzigen Lauf, wir nutzen den jetzigen Marktwert, um ihm quasi vielleicht im Winter schon zu transferieren, vor dem Afrika-Cup.
Mhm.
Oder aber man zieht es durch, weil man eben sagt, pass mal auf, auch wenn er uns 4 Wochen fehlt, ja, ich glaube, ich habe es mal angeschaut, so grob, wenn Guinea in die K.O.-Spiele kommt, fehlt dann mindestens 3 Spiele, glaube ich. Maximal würde er aber sogar 6 Spiele fehlen, wenn die ins Finale kommen sollen. Ja, und sagt dann, wir nehmen das trotzdem mit. Reiten gemeinsam die Welle bis zum Sommer und dann schauen wir weiter. Ja, aber es ist schon jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwierig und niemand sollte so weit gehen zu sagen, es ist davon auszugehen, dass er auch nächste Saison hier noch beim VfB Stuttgart Fußball spielt. Das ist, glaube ich, absolut utopisch.
Und dennoch, wenn das Ganze so ruhig abgewogen wird, wie auch Serhou Guirassy sich momentan gibt, dann mache ich mir da wenig Sorgen. Es wird wirklich die Frage sein, ich glaube, darauf kann man es fast runterbrechen, kommt im Winter ein unmoralisches Angebot, wo du drüber nachdenken musst.
Ja.
Weil wenn du dir dann eben auf der anderen Seite die Klausel anschaust, es wird kolportiert, 20 Millionen um den Dreh. Da habe ich dann auch schon Nachrichten bekommen nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie konnte das denn? Ja, Leute, diese Klausel wurde vereinbart, das ist erst 4 Monate her. Aber es wirkt wie eine andere Zeitenrechnung. Das ist gewesen vor 4 Monaten, Ende Mai, als der VfB gerade als 16. in die Relegation gegen den HSV musste und noch nicht mal wusste, in welcher Klasse er in der nächsten Saison spielt. Also es wirkt wirklich wie eine andere Galaxie momentan bei dem, was der VfB gerade kickt. Aber die Situation war halt eine ungewisse, als dieser Vertrag mit dieser Klausel abgeschlossen wurde. Insoweit, ja, so ist es halt.
Und wenn man sich dann auch noch anschaut, bei welcher Agentur er unter Vertrag steht, wer da sonst noch unter Vertrag steht, dann weißt du auch, da wird mit den härtesten Bandagen dieser Branche gekämpft und vielleicht macht's der VfB aber auch und sagt, hör zu, nächste Woche ist jetzt Signing angesetzt, vielleicht sogar auch Closing dieses Porsche-Deals endgültig, ja, dadurch ist klar, wann welche Gelder hier anrollen. Vielleicht sagst du auch, gut, pass auf, ich mach dem jungen Mann ein Angebot und kaufe ihm seine Klausel ab, vorm Afrika-Cup. Und dann mal schauen. Ja, das ist ja, wenn die monetären Mittel dazu verfügbar sind, wäre das sicherlich auch eine Option, die man sich anschauen kann, vom VfB aus gesehen jetzt. Ja, ob er da mitspielt, weiß ich nicht. Ich glaube aber zumindest, dass er das, was er jetzt hier hat, wir haben ja auch letzte Woche erst drüber gesprochen, so sehr zu schätzen weiß, dass er schon mehr als marktüblich quasi, und du hast vorher unmoralisch genannt, kommen muss, um ihn überhaupt ins Nachdenken zu bringen.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und bis dahin gilt es, das einfach auch zu genießen, mitzunehmen. Ich meine, wenn am Ende, muss man auch schauen tatsächlich, wie ist die Situation tabellarisch für den VfB im Winter? Wie geht es Serhou Guirassy? Der Lauf eigentlich so, kann er in der Form nicht weitergehen. Das wäre völlig utopisch. Das heißt, auch da werden irgendwann...
Also ich könnte mir noch so ein paar 2-1 reinziehen, weil das war das, dieses Tor war ja quasi die Inkarnation eines absurden Laufes. Wie krass kann man es eigentlich noch? Ich meine, du schaust, der arme Riedel hieß er, glaube ich, der arme bemitleidenswerte junge Mann, der versucht hat, ihn zu verteidigen. Du guckst ihm tief in die Augen, sagst quasi nonverbal zu ihm, nun, wie willst du es haben? Ja, dann gehst du rum, nimmst den Huf und jagst ihn da unten, also unter die Latte. Ich meine, solche Tore schießt du nur von außerhalb des 16ers, wenn du wirklich quasi in einer traumwandlerischen Sicherheit unterwegs bist und so von dir überzeugt, das kann eh nicht schief gehen, ich mach den jetzt rein.
Um noch eine Basketball-Referenz zu bringen, wir sind ja hier im Land des Basketball-Weltmeisters, da kann man das ja. Du hast ihn vorher verglichen mit Nikola Jokic.
Ja.
Weißt du, woran ich bei diesem 2-1 denken musste? Das hatte für mich Dirk Nowitzki-Vibes. So diese Fadeaway, weißt du, mit dem Rücken zum Korb, er nimmt den Gegenspieler auf sich so und er sieht gar nicht, wo der Korb ist, aber in einer traumwandlerischen Sicherheit macht er die Drehung und versenkt das Ding. So ähnlich war dieses 2-1 von Guirassy mit dem Rücken zum Tor, er sieht es eigentlich gar nicht. 2 Kontakte, bam. Und sensationell. Und klar, natürlich, wenn das so weitergeht, du hättest es gerne, ich hätte es gerne, alle hätten es gerne, aber wenn das irgendwann mal halt so weit kommt, ich will es nicht an den Teufel an die Wand malen, aber wenn irgendwann der Kicker und der ganze Doppelpass plötzlich im November, Dezember anfangen, Minuten zu zählen, in denen er nicht getroffen hat, weil auch das gibt es ja bei Stürmern.
Natürlich, das wird kommen, das wird garantiert kommen.
Absolut, dann ist die Geschichte einfach wieder eine andere. Ja.
Ich bin jetzt einfach nur gespannt, ob sein Lauf sogar ihn so weit Gas geben lässt, dass er jetzt gegen den ersten FC Köln Verhandlungen anstrengt, weil die ihn 3,5 Jahre gefühlt auf allen Autogrammkarten, die es gab, falsch geschrieben haben, also seinen Namen. Ja, ihr habt vielleicht alle Fußball-MML gehört die Tage. Herzliche Grüße an Herrn Vogelsang an dieser Stelle. Wir haben es nachgeprüft, es ist tatsächlich so. Es gibt Zeugnisse davon. Ja. Das Internet vergisst nichts. Es war wirklich so, dass der erste FC nicht genau wusste, wie schreibt er denn, einen jungen Mann jetzt, und es trotzdem auf tausende Autogrammkarten gedruckt hat. Aber
Christian, konsequent.
Immerhin konsequent, richtig. Wir haben vor dem Beginn dieser Sendung gesagt, wir kümmern uns jetzt heute mal nicht nur um die rausstechen, sondern wir kümmern uns um alle anderen, die nämlich ihren Teil dazu beitragen, dass die beiden so rausstechen können. Wo fangen wir an? Bei Kalle Stenzel.
Ja, komm, lass uns damit direkt anfangen, weil wir haben ja auch am Freitag darüber gequatscht und ich habe dich auch noch dazu fast genötigt, ihm noch eine halbe Note mehr zu geben in der Einzelkritik, weil ich finde, dass... Das ist einfach grundsolide guter Fußball, dass er Gefühl hat, dass er einen guten Schuss hat, das wissen wir. Also alle, die den VfB verfolgen, wissen das schon länger.
Die mal im Training gesehen haben,
beispielsweise. Training, genau. Ja. Aber dass er jetzt diese Rolle auf der Position so einnimmt, dass er gleichzeitig defensive Stabilität wahrt in ganz großen Zügen der Partie und andererseits aber nach vorne so viele Impulse setzt, das finde ich schon beeindruckend. Und zwar, man kann es einmal ganz kurz runterbrechen, der VfB hat am Freitag gegen Darmstadt 3 Tore geschossen. Bei den ersten beiden liefert er jeweils den wichtigen Assist zum Assist, also den vorletzten Pass. Und beim dritten liefert er dann sogar den direkten Zuckerpass auf Serhou Guirassy, weil er genau in dieser Millisekunde erkennt, da ist die Gasse und da ist die Möglichkeit reinzustechen. Wie ich finde, einer der unbesungenen Helden beim VfB in den vergangenen Wochen, generell auch nicht nur jetzt, sondern das ist mir jetzt auch wichtig zu sagen, auch in all den dunklen und schweren Phasen, auch in all den Trainingslagern und Vorbereitungsphasen, ist er immer einer gewesen, der immer da ist, der nie rumgenölt hat, der immer sich ins Team eingeordnet hat und immer seinen Job gemacht hat, und dass sich das jetzt so zurückzahlt für ihn, das freut mich ganz besonders, ehrlich gesagt.
Ich habe es ja dieser Tage schon geschrieben. Alle reden gerade über Serhou Guirassy, viele über Sebastian Hoeneß, manche über die neue Mitte, Stiller und Karasor werden wir auch gleich tun, aber keiner über Kalle Stenzel. Mhm. Und das gehört einfach geändert. Ja. Für mich kommen 3 Dinge zusammen. Erstens mal, er ist wie immer top in shape, gut vorbereitet, ernährt sich professionell, lebt professionell, ein Musterprofi. Das ist das Erste. Grundvoraussetzung, Basis. Die 2 anderen Dinge sind wichtiger. Zum einen, Vertrauen vom Trainer. Kriegt er seit Saisonbeginn, seit Vorbereitungsbeginn, um genau zu sein. Und das spürt man bei ihm. Daran wächst er, hilft ihm, auf diese Stufe, auf der er gerade ist, zu kommen, da reinzuwachsen. Und das Zweite ist aber auch, das Dritte, so ist richtig, finde ich, ein taktischer Kniff, den es beim VfB schon mal gab, und zwar von Pellegrino Materazzo, nur spiegelverkehrt. Materazzo hat es gerne gemacht, dass nominell zwar eine Viererkette dasteht, bei Ballbesitz sie aber asymmetrisch wird. Das heißt, ein Außenverteidiger rückt quasi ins Mittelfeld auf, schiebt vor. Das war damals oft mit Borna Sosa zu sehen, auf der linken Seite, logisch, wenn man seine Offensivpower ausnutzen wollte. Jetzt siehst du das auf der anderen Seite, mit Pascal Stenzel. Kalle spielt ganz oft eigentlich einen verkappten Mittelfeldspieler. Dadurch sind seine Wege kürzer. Dadurch kann er was kompensieren, was er nämlich nicht hat.
Geschwindigkeit.
Richtig. Und dadurch kommt er viel öfter in so Situationen, wie jetzt gegen Darmstadt dreimal, dass er aus dem Halbfeld entweder den Pre-Assist spielen kann, initiiert quasi, oder aber mit diesem leichten Chip das Tor direkt vorlegt, wie beim dritten an dem Abend auf Sergio Gerassi. Und das in Kombination macht ihn einfach zu einem wertvollen Asset gerade in dieser Mannschaft. Du hast schon immer gewusst, lass ich den Stenzel spielen, was ich bekomme. Der spielt, der hat keine Amplitude in seinen Leistungen, der schwankt nicht, der hat keinen Ausreißer nach unten und nach oben, der spielt halt sein Ding. Ja, und das bekommst du aber immer. Das ist für Trainer ist es was Wertvolles. Und jetzt ist aber dieses, was er immer spielt, einfach eine Stufe höher. Ja, und da hat ihn Hoeneß auch mit hingebracht. Und solange das so bleibt, wird sich Joscha Wagnermann, der jetzt dieser Tage ins Mannschaftstraining wieder voll eingestiegen ist, erstmal strecken müssen, bis er den Kalle da wieder verdrängt bekommt. Das wird eine der spannendsten Personalfragen der nächsten Wochen und Monate, meiner Ansicht nach.
Ja, und das ist aber eigentlich auch eine schöne Situation, also auch ich würde fast sagen Luxussituation. Ich erinnere mich, als Joscha Wagnermann sich da bei dieser U21-EM im letzten Gruppenspiel verletzt hat, das sah in dem Moment gar nicht so übel aus, dass sie dachte, ja gut, okay, komm, mach halt Sommerpause und dann passt das schon. Das hat sich dann deutlich länger gezogen, als dann eben klar war, dass sich das länger ziehen würde und der VfB da möglicherweise Probleme kriegen könnte auf der Seite. Da kam dann eben diese Stenzelnummer ins Spiel und umso schöner, dass es so funktioniert hat.
Wird übrigens auch das darf man nicht negieren, wird auch dem Joscha Wagnermann helfen. Weil er hat durch diese Stenzelform die Zeit bekommen, sich voll erholen zu können. Der hätte auch schon vor 3 Wochen vielleicht voll einsteigen können. Oder er hätte selbst den Druck ihm gemacht oder er sich selbst, wie auch immer. Das ist nicht geschehen. Er ist jetzt komplett gesundet und kann sich wieder auf das Level bringen, um dann eine Option darzustellen. Da war keine zeitliche Drucksituation gegeben, keine Not. Und das hat auch Joscha Wagnermann hat davon profitiert, von der Form von Pascal Stenzel.
So, und wenn wir schon bei der U21-EM sind, wenn wir sie kurz angesprochen haben, dann kann ich gleich direkt dabei bleiben. Weil was man bei dieser U21-EM auch gesehen hat, neben dieser Verletzung von Wagnermann, war eine ziemlich beschissene Leistung des DFB-Teams. Ich kann es anders nicht sagen.
Ja, ist ja auch irgendwo eine Serie, die es zu verteidigen gilt, mittlerweile.
Aber ich habe alle Spiele gesehen und innerhalb dieses wirklich schlechten Teams, bei diesem aus deutscher Sicht schlechten Turnier, hat einer für mich rausgeragt. Und das war Angelo Stiller, der mir da schon sehr aufgefallen ist, als jemand, der wirklich noch versucht hat, aus dem bisschen, was da ist, das Optimum rauszuholen. Hat unter anderem in diesem zweiten Spiel gegen Tschechien, war es glaube ich, den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1-1 geschossen. Am Ende ging es dann 1-2 verloren. Aber das war einer, der wirklich gepusht hat, der Energie reingebracht hat in dieses Team, dem du wirklich angemerkt hast, also, ist jetzt immer so platt, aber wenn da 11 Stillers auf dem Platz gestanden hätten, dann wären die nicht in der Vorrunde ausgeschieden. Und das ist mir da schon aufgefallen. Und da war natürlich noch nicht annähernd klar, dass der jetzt ein paar Monate später beim VfB kicken würde. Freudiger überrascht war ich dann, als ich dann im Urlaub erfahren habe, dass dieser Transfer zustande kommt, weil ich da direkt auch dran denken musste. Er hat mir auch in Hoffenheim zuletzt ziemlich gut gefallen. Wir haben es letzte Woche angedeutet, Philipp. Da ist, er steht da, er passt sich an, er hat, glaube ich, das Freiburg-Spiel war das erste, wo er auf dem Platz stand direkt. Und so viel Eingewöhnungszeit war da nicht. Das ist schon richtig fester Stabilisator in dieser Zentrale. Ne?
Ich möchte an dieser Stelle den geschätzten Kollegen Danny Galm zitieren. Der war dieser Tage im Rasenfunk zu Gast. Herzliche Grüße an beide, an dieser Stelle an Danny und an Max, den Host. Und der hat den Spruch sinngemäß ungefähr so gesagt, ich weiß nicht, ob ich den genau und Otto noch zusammenbekomme. Ich war jetzt 4 Wochen in Urlaub. komme ein bisschen später als sonst zurück, setze mich da rein, schaue das erste VfB-Spiel und denke, mich trifft der Schlag. Was ist denn das für einer? Wie lange ist er erst da? Das kann gar nicht sein. Ja, also so, das hat er quasi umschrieben, die Tatsache, dass Angelo Stiller in dieser Mannschaft nicht nur mitschwimmt, sondern sie mittlerweile also ein entscheidender Faktor ist, quasi ein stiller Faktor. Ja, schöner Sendungstitel eigentlich übrigens.
Ja, sollten wir nehmen.
Ja, möglich.
Ist gekauft.
Okay, es ist also wirklich, wir haben ja drüber gesprochen, welches riesige Vakuum Endo hinterlässt. Und das kann Angelo Stiller nicht sofort füllen. Das ist auch gar nicht gefragt.
Wir müssen übrigens eine Sache aber noch klären, Philipp. Machen wir Ben Stiller Stiller aus ihm oder ist er ein Stiller?
Jetzt habe ich mich so bemüht, aber wir können natürlich auch Stiller. Ja,
ja wie du
oder
magst.
Oder einfach Anche. Wie wär's mit Anche?
Ja, das ist gut. Das Anche. Hat Sebastian Hoeneß auch gesagt.
Beim Vakuum war ich. Also, das ist ja logisch. Also, das kann er nicht voll ersetzen. Ist auch nie der Plan gewesen.
War auch nie das Ziel.
Überhaupt nicht das Ziel. Das ist unmöglich, einen Spieler wie Wataru Endo vollumfänglich aufzufangen. Das geht nicht. Aber durch seine Art und Weise des Spiels und auch durch die Tatsache, dass er so schnell auf diesem Level funktioniert, durch die Tatsache, dass er mit Carrasco so toll harmoniert, schafft er zumindest, sag ich mal, den rein sportlichen Teil, so gut es irgend geht, zu kompensieren. Das ist wirklich so zu sehen. Das muss man auch, finde ich, anerkennen, dass er, der hatte ja nicht viel Zeit, der wurde unter der Woche verpflichtet und es war eigentlich klar, der spielt am Samstag. Ja? Und er hat gespielt und er hat sofort in einer Art und Weise gespielt, die selten ist bei Neuzugängen, ganz ehrlich.
Gegen Freiburg war es direkt der lange Ball auf Ito, meine ich, vorm 3-0. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich sowas sehe. Sofort diesen Raum erkennt.
Das ist eigentlich ein Ball, den Notball, weil er unter Druck ist. Aber er sieht halt die Option und spielt dann da die Linie runter.
Genau, und der Rest ist Geschichte, Ito auf Gerassi. Aber das ist wirklich auffällig und ich finde, das ist sozusagen dann auch transfertechnisch, wenn man dann solche Transfers irgendwann bewertet. Für mich ist das sozusagen die oberste Kategorie, wenn also ein Spieler neu ist und einfach dabei ist, als wäre er schon lange dabei. Das ist, finde ich, das Beste, was dir passieren kann. Weil wie oft haben wir auch über Neuzugänge gesprochen und darüber, braucht noch ein paar Wochen, muss ich noch einfügen. Das ist bei vielen, vielen Spielern der Fall. Das ist beim Gros der Fall. Und dann gibt's aber eben diese Peak-Spieler, die halt wirklich auch auf dem Weg Nationalspieler irgendwann sind, die, und das ist er für mich übrigens, ohne jetzt da zu viel übertreiben zu wollen, für mich ist das ganz klar, dass der früher oder später Nationalspieler wird im A-Team. Dass du eben so eine Klasse von Spieler hast, bei dem eben genau das nicht auffällt. Dass er eben genau diese Anlaufzeit nicht braucht, sondern sich sofort einfügt, sofort erkennt, wie ist hier das Konstrukt, wie wird gespielt, was will der Trainer von mir und das ausfüllt.
Da kannst du auch, könnt ihr mir glauben oder nicht, kannst du halt auch einen ganz, ganz großen Teil dieses Kuchens kannst du Atta anrechnen.
Ja.
Ja, weil er das ganz sicherlich mit initiiert hat. Ja, denn ganz sicher hat da auch von ihm etwas stattgefunden. Und ich meine, der spielt auch hochsolide. Ja, er macht seinen Job super, aber er ist halt eher der stehende Sechser. Ja, und das ist was der Mannschaft auch sehr hilft, dass die beiden nie gleich stehen. Die stehen immer gestaffelt. Einer sucht immer, also Ange, ich bleib dabei. Ange sucht eigentlich immer die Tiefe. Ah, da kommt kurz, hilft auch. Wir haben letzte Woche, da haben wir es ja angerissen gehabt, dieser De Serbi-Aufbau, den der VfB oft übt oder ausübt. Das heißt, Nübel steht mit dem Fuß auf dem Ball, wartet so lange, bis er angelaufen wird und dann geht eigentlich die Maschine los und dann gehen die zwei Außen, die zwei Innenverteidiger stehen eigentlich sehr breit. Der erste, der stehende Sechser kommt kurz, ist Atta. Und da ist dann es oft so, dass der VfB quasi lockt dadurch. Es löst natürlich beim Fußball, wie immer, ist ein Wenn-Dann-Spiel, löst beim Gegner was aus, ja? Dieses Locken und dann läuft die Maschine an. Und dann ist es halt super, wenn du da ein Duo in der Zentrale hast, die nicht nur schön gestaffelt immer unterwegs sind, sondern auch sich offensichtlich jetzt schon in einer Art und Weise verstehen, die einfach so nicht erwartbar war. Ja?
Und dann ist es bei Atta Carrasco, so wie ich finde, ist nicht nur das linke Bein und das rechte Bein, was im Saisonstart sozusagen ganz, ganz wichtig war, sondern weißt du, was es für mich noch war? Der Zeigefinger.
Ja.
Weil wenn Atta Carrasco was gemacht hat, und zwar vom ersten Spiel gegen Bochum,
richtig.
Er hat den Dirigenten gegeben. Er hat diese Rolle an sich genommen und gesagt, ich bin jetzt hier derjenige, der Kommandos ja. gibt, der sagt jetzt drauf, jetzt nicht. Und ganz viel muss man darauf achten. Gibt auch bei uns im Fotoportal ganz, ganz viele Bilder von Atakan Kara, sowieso der Arm oben und der Zeigefinger irgendwo hin zeigt. Ja. Das ist für mich auch ein ganz sinnbildliches Ding, weil genau das ist ja sozusagen, also das eine, was du halt bei Endo kompensieren musstest, war das rein taktische, das Spieltaktische. Und das andere war aber so das Persönliche oder die Persönlichkeit. Das heißt, du musstest abseits von Waldemar Anton, dem neuen Kapitän, und Serhou Guirassy von dem Sturm, du musstest in der Zentrale einen neuen Kapitän in Anführungsstrichen Dirigenten finden. Also jemanden, bei dem die Fäden zusammenlaufen und der die auch zieht und der entsprechend dafür sorgt, dass das gesamte Konstrukt von hinten bis vorne einfach funktioniert. Und diese Rolle hat Atta Karasor von der ersten Minute gegen den VfL Bochum so adaptiert und das war eben halt auch elementar wichtig.
Dann kommt oder bleibt für mich nur zu hoffen, dass ihn nicht das Schicksal ereilt, das den Kollegen Dosch ereilt hat. Mhm. Weil der war ja quasi sein Vorgänger. Die U21-Generation davor war Niklas Dosch, der Ange ja, in dieser Mannschaft. Und der hat beim FC Augsburg zwar immer wieder mal Highlights zwischendrin drin gehabt, gute Phasen, aber dauerhaft als Starter etabliert hat er sich immer noch nicht. Und der ist ja genauso hoch veranlagt gewesen. Ja, oder ist es immer noch. Ja, und da bleibt zu hoffen, dass Stiller diesen Weg weitergeht, genauso wie Enzo Milo wichtig ist in dem Thema, ja, weil klar, Stiller versucht den Verbinder oder macht den Verbinder, aber das brauchst halt immer wieder auch einen, der das abholt, der diese gegenläufigen Bewegungen macht. Und das, also wenn ich einen Spieler wirklich herausheben wollen würde an diesem Freitagabend, war es für mich Milo. Der hat zum ersten Mal, der war wie so ein freies Radikal, der war nicht wirklich festgelegt auf irgendeine Position, aber er war der Antreiber dieser Mannschaft. Er hat immer wieder gekurbelt gemacht. Und ganz ehrlich, wenn er bei dem einen nicht ausrutscht, dass ihm Guirassy dahin klatscht, dann macht er halt zwei wunderschöne Tore, nicht nur eins. Ja, weil das war ja eigentlich deckungsgleich zu dem auf der anderen Seite. Das erste, das er macht, kriegt er nochmal von Guirassy so aufgelegt auf die Kante dahin und rutscht da, oder sein Standfuß rutscht weg beim Schuss. Und dann kommt nur so ein Gürkchen raus, das natürlich dann der Torhüter Schuhen aufnehmen kann. Ja, da sind einige Spieler gerade, die wirklich diesen Mittelbau hervorragend verkörpern, den der VfB braucht, damit seine Ausnahmespieler glänzen können. Wenn es eine Sache zu kritisieren gibt aktuell, finde ich, dann sind es die Flügelzange. Ja, Führig hat es gegen Darmstadt ein bisschen besser gemacht, aber Silas ist nach starkem Saisonbeginn gerade in so einer Situation. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie großartig Form ist, also körperliche Form, die ihn so ein bisschen hindert. Ich glaube, es ist eher die Birne. Mhm. Ich glaube, der macht sich zu viel Gedanken. Und ein Spieler wie er ist, glaube ich, dann am besten, wenn er eben nicht denkt. Ja, wenn er nicht nachdenkt, sondern wenn er intuitiv handelt. Und das ist ihm gerade so ein bisschen abhanden gekommen. Das ist mein Gefühl. Kann mich aber auch täuschen.
Nee, sehe ich auch so. Das ist ja dann auch kein Zufall, dass er dann auch derjenige ist, der dann auch mit als erstes dann zuletzt in Mainz und gegen Darmstadt dann auch rausgenommen wird, auch aus taktischen Gründen, klar, aber er ist so dann die erste Option, zumindest wenn du dir das Spiel bis dahin anschaust, sagst, der fällt da schon ein bisschen ab, aber was ich halt, um das Ganze dann wieder rumzudrehen, einfach gut finde, also du hast da einen Spieler momentan, der gerade nicht auf seinem höchsten Level ist, so wir hatten schon Zeiten, da hatten wir 10 solche auf dem Platz, aber jetzt ist es verhältnismäßig nur einer, so. Und das kannst du halt dann eben kompensieren, wenn der Rest so funktioniert. Und wie hat Sebastian Hoeneß das gegen Darmstadt kompensiert? Vor allem im ersten Durchgang, das fand ich sehr stark, mit unfassbarer Rotation. Also du hast richtig. Also selbst wenn Darmstadt dann sozusagen Silas als Schwachpunkt ausmachen würde, dann hat er einfach mit Milo und Führig so oft hin und her rotiert, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts.
Ja,
Mitte,
auch
links.
Silas ist mal ganz rüber.
Genau, so. Die haben alle mal 1, 2 oder 3 letzte Chance vorbeigespielt. Ja, wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Wie hieß er? Biggie
Lechtermann.
Biggie Lechtermann, ich kann mir den Namen nicht merken.
Und jetzt mittlerweile Elton. Ja, aber das war ja wirklich so. Das heißt, selbst wenn du da jemanden hast, der abfällt, wenn du das aber dann durch so eine Rotation, und die war teilweise binnen Minuten, also das war mehrmals im ersten Durchgang so, gegen eine Defensive wie die von Darmstadt, die auch nochmal umgeworfen wurde, weil ja Maglica rot gesperrt fehlte, so, dann haben das die Darmstädter halt auch nicht hinbekommen, weil sie sozusagen gar nicht wussten, von welcher Seite oder wann und wo kommt denn jetzt genau die Gefahr. Und das macht den VfB dann trotzdem unberechenbar. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall, natürlich war es Absicht, weil es ja eine Ansage des Trainers war, aber dass sozusagen der Begleitumstand, dass du einen Spieler wie Silas dadurch ein bisschen mehr Druck nimmst, weil der Rest einfach so gut ist und so schnell rotiert, dass der Gegner da nicht weiß, was er machen soll, dann passt es halt dann auch aufeinander. Aber trotzdem, ja, sehe ich wie du, hast ja letzte Woche schon überlegt, spielt vielleicht Leveling für Silas. Wenn wir nachher über das Köln-Spiel sprechen, vielleicht gibt es dann den Wechsel jetzt am Samstag, mal schauen.
Bevor wir dahin kommen, gehen wir erstmal in die Werbung und haben dann wie üblich unseren Akademieausflug zu bewältigen.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Raul Paula, meine Damen und Herren. Das ist das, was ich aktuell zu U21 zu sagen habe. Ja, die hat die Reaktion gezeigt, von der wir letzte Woche noch gesprochen haben. Es wäre jetzt mal Zeit. Offenbach, ja, Freitagabend, Flutlichtspiel. Hallo, da können wir mal einen anderen Reiz setzen, den brauchen wir jetzt auch nach diesem Saisonstart. Und so kam es, 2-2, ist in Ordnung, geht in Ordnung für den VfB 2 gegen diese Mannschaft. Und Raul Paula ist mittlerweile nicht nur permanent im Profitraining und wirklich gerade in so einer Schwellensituation, sondern auch mittlerweile, das ist schon grotesk eigentlich, für 33% aller Tore des VfB 2 in dieser Regionalliga-Saison bisher verantwortlich, nämlich 6 von 18.
Das ist stark, ja. Und auch in Offenbach hat der VfB ja erstmal zurückkommen müssen, ja. Beziehungsweise er hat 1-0 in Führung gewesen, dann aber 2-1 in Rückstand und hat dann eben einfach doch das letzte Wort noch gehabt. Und das war, glaube ich, nach diesem 1-8 gegen Homburg echt wahnsinnig wichtig, ja.
Ich finde es sehr schön, wie du gerade die berühmte Floskel gefühlter Sieg umschifft hast, ja. Das letzte Wort gehabt.
Sehr die ging schon da oben, die ging schon da oben.
Ja.
Moralischer Sieger.
Moralischer Sieger auch sehr schön. Den gab es nicht bei der Partie VfB Stuttgart U19 auswärts gegen Ingolstadt. Aber es gab eine Ansage.
Es gab eine Nachricht vom Trainer, ne?
Per WhatsApp, richtig, an den Herrn Meisel. Also erstmal, Nico, falls du das hörst, herzliche Grüße nochmal. Er hört uns, glaube ich, regelmäßig und er hat sich dann wirklich am nächsten Freitagmorgen, glaube ich, oder Donnerstagmorgen, ich weiß gar nicht, hat er sich bei mir gemeldet. Meinst du, aha, leichter Gegner, aha, das hört natürlich die Trainer gern, besonders gern. Ich habe ihm dann das so scherzhaft zurückgeschrieben, immerhin ist ja gut, solange die Spieler nicht hören. Ja? Aber sie haben die Aufgabe ernst genommen, sie haben sie seriös bewältigt, haben das Ding 2-1 nach Hause gebracht gegen die beste Abwehr der Liga. Das waren die Ingolstädter ohne Frage. Oder sind es, glaube ich, immer noch. Auch da gibt es wieder jemanden, den man so ein bisschen herausreden kann, nämlich Elijah Rau, meine Damen und Herren. Ja, der junge Mann, der 17 Jahre alt ist, in der Vorbereitung, so hat es mir der Trainer gesagt, schon sehr, sehr auffällig, ja, sehr gut performt und dann junger Kerl, muskulär ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, deswegen hat man ihn lange rausgenommen, das hat sich ausgezahlt, denn er hat zwar erst 50% der Saisonspiele gemacht, nämlich 3, aber schon 4 Tore erzielt, der junge Mann, unter anderem ein Hattrick in der Woche vor dem Ingolstadt-Spiel und jetzt wird es mit Spannung zu sehen sein, wie sie am Wochenende performen. Es geht gegen Mainz. Letzte Woche haben wir noch gesagt, Ingolstadt ist halt was anderes als Mainz. Mainz ist eine richtige Standortbestimmung. Es ist das Duell Zweiter VfB gegen Dritter Mainz, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Es wird am Bruchweg gespielt, also auch schöne Atmosphäre. Da ist zwar jetzt die Hölle los, aber das Stadion und sein Ruf, das ist eigentlich was. Die Bruchweg-Boys, erinnerst du dich noch?
Ja, klar.
Christian? Nein, aber das ist natürlich eine schöne Rahmenbedingung. Und auch da hat Elijah Rau sehr gute Chancen, wieder in der Startelf zu stehen. Und damit, das sagt natürlich auch, stehen Leute nicht in der Startelf, die man da vielleicht erwartet. Ja, einen Elliot Boyupi, der auch nachgewiesen hat, dass er Tore machen kann. Ein Nino Kutos, den man gekauft hat, aus Österreich geholt hat für den Startposition. Oder ein Carlo Curani, der natürlich den Namen hat, wo alle gleich erstmal die Luft anhalten kurz. Ja, das ist momentan so, dass die alle zuschauen müssen von draußen, wie Elijah Rau hier die U19-Bundesliga zusammenballert. Und auch da bleibt es zu hoffen, wie bei der ersten Mannschaft ja auch, wenn du so einen Lauf hast, dranbleiben, auf die Welle rauf, reiten, solange es geht. Und das ist dem jungen Mann zu wünschen und dem Trainer und seiner ganzen Mannschaft natürlich auch. Ja.
So, lieber Herr Willig, wenn Sie, du, diesen Part jetzt gehört haben zum, sag ich mal, dem, was in der vergangenen Woche bei der U19 des VfB passiert ist, ne, zum Spiel in Ingolstadt oder zum anstehenden Spiel gegen Mainz, wenn da irgendwas nicht gestimmt haben sollte oder bitte möglicherweise ein Name falsch ausgesprochen oder die Tabellenposition mal falsch benannt, hier, Philipp Meisels Handy ist immer an. Ist immer an. Ja. Sehr schön. Ja.
Ich finde das gut. Schon. Nein. Ich freue mich immer, wenn er sich meldet, egal ob es aus, sag ich mal, erhobenen Zeigefingergründen ist oder eben sonst.
Hier und als Gesprächspartner im Podcast wäre mal schön, ne? Kannst du auch mal sagen.
Das, genau, richtig. Das müssen wir eigentlich mal so langsam, aber sicher auf die Beine stellen. Gut.
Definitiv.
Wir haben noch ein paar Folgen bis zur Winterpause. Das kriegen wir vielleicht hin.
Würden uns freuen auf jeden Fall. Die U17 ihres Zeichens 4-1 beim SSV Jahn Regensburg. Und auch da gibt es einen Spieler, Philipp, den man herausheben kann, meine Damen und Herren.
Genau, wenn wir im Duktus bleiben wollen, meine Damen und Herren, dann Matthäus Tsingas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne den Spieler nicht. Ich weiß nur, er ist griechischer Juniorennationalspieler. Er ist momentan der Go-To-Guy in der Mannschaft von Jahn Kirchhoff. Und das ist auch eine Bilanz. Also die musste bei allem Respekt, ja, es ist nur B-Junioren, ja, aber es ist immerhin nationales Level, Bundesliga. 8-8-5 ist eine Ansage, ja. 8 Saisonspiele, 8 Tore, 5 Vorlagen.
Boah.
Junge. Also der weiß, wo der Ball hin muss, nämlich ins Eckige, in das Tor und beweist das oder stellt das Woche für Woche unter Beweis. Deswegen ist die Mannschaft auch Tabellenführer. Und der Verfolger, das sind die Jungs aus dem Adlerhorst, ja, die U17 Junioren der SG Eintracht Frankfurt. Und da kommt es jetzt am Wochenende zum Duell um die Spitzenposition in dieser Liga, nämlich der erste VfB Stuttgart empfängt den zweiten, die SGE aus Frankfurt. Und wer am Sonntag um 13 Uhr nichts Besseres zu tun hat, der gehe bitte auf die Anlage des VfB Stuttgart von 1893 und schaut sich dieses Spiel an. Gibt's umsonst, kostet keinen Eintritt. Kann man einfach hingehen, sich das anschauen, die Jungs supporten. Und ich glaube, das haben sie sich aufgrund ihrer aktuellen sportlichen Performance absolut verdient.
Definitiv. Und dann haben wir unsere nächste Kategorie.
VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Grüß Gott, Letzam. Was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Letzten Sonntag spielte die erste Mannschaft des VfB Stuttgart in dem einzig wahren Derby auswärts gegen die zweite Mannschaft des KSC. Das Spiel gewannen die Mädels dann auch tormäßig souverän mit 6-1. Wenn man nur das Ergebnis sieht, erscheint dies recht deutlich, aber es spiegelt den Spielverlauf nicht komplett wider. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass der VfB die Anfangsphase ziemlich verschlafen hat und die Führung quasi aus dem Nichts kam. Ab dann hatte sich das Team aber gefangen und das Spiel kontrolliert. Jana Spengler schnürte einen starken Dreierpack, Jana Bäuschlein einen Doppelpack. Positiv zu vermerken ist demnach auch die gute Chancenverwertung. Defensiv war es trotz eines Tores jedoch nicht die beste Leistung. Hervorzuheben ist hierbei, dass Vanessa Diehl im Tor ein überragendes Comeback gegeben und sensationell gehalten hat. Fazit: Es ist noch deutlich Luft nach oben, aber zumindest ergebnistechnisch befindet sich die Mannschaft auf dem richtigen Weg. In der Oberliga steht das Team nach dem zweiten Spieltag nämlich hinter dem Hegauer FV auf Platz 2. Am kommenden Sonntag ist dann wieder Heimspieltag. Da geht's an der Hafenbahnstraße ab 15 Uhr gegen den 5. der Liga, den TSV Tettnang. Auch hier gilt wieder, kommt zahlreich vorbei und unterstützt die Mädels. Wichtige Info: Seit dieser Saison gibt es auch wieder Dauerkarten für die Spiele der ersten Mannschaft an der Hafenbahnstraße. Ganz wichtige Info, auf die alle schon lange gewartet haben: Die Trikots der Frauen können nun endlich käuflich erworben werden. Momentan im Fanshop am Stadion, perspektivisch sollen sie aber auch im Onlineshop erworben werden können. Am Dienstag waren die Mädels zur Anprobe bei Krüger-Dirndl, um sich für den 4.10. einzudecken. Denkt dran: 4.10. rot-weißer Vasentag im Grandelzelt. Kommt alle zahlreich vorbei und vergesst euren Mitgliedsausweis nicht. Und auch Spielerinnen auf Reisen gibt es: Torspielerin Besa Lezi, ist mit der kosovarischen Nationalmannschaft im ersten Spiel ihrer UEFA Nations League Gruppe in Bulgarien unterwegs. Von hier aus viel Erfolg, liebe Besa. Tja, das war's dann auch wieder aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche. Tschüss!
Also ich habe ja so meine Probleme damit, wenn man jetzt auch schon anfängt, gegen den KSC 2 irgendwelche komischen Derby-Takes hier rauszuhauen und so. Und ja, es ist schön, sie haben es gewonnen, sie haben es verdient und auch hoch gewonnen. Alles gut. Aber ich habe da so ein bisschen meine Probleme damit. Ja? Weiß nicht, wie fandest du das?
Ja gut, ich meine, Sieg gegen KSC ist ein Sieg gegen KSC. Den musst du ja erstmal mitnehmen, aber na klar, ja.
Ich weiß nicht, ja, aber ja, vielleicht bin ich da auch irgendwie falsch abgebogen, aber das war jetzt für mich ein bisschen too much. Ich meine, ich habe es nur Social Media verfolgt, muss ich auch sagen. Ja, also das ist, aber wenn dann da alle vom Groß vom Derby-Sieg und.
Ich glaube tatsächlich, weißt du was aus meiner Sicht, das möchte ich, das haben wir nämlich in der letzten Woche eigentlich ja gar nicht besprochen, weil wir natürlich die wunderbaren Einspieler der Brustringfrauen haben. Ja. Aber der eigentlich wichtige Sieg war für mich gegen Herrenberg davor. Also das ist für mich so KSC, Derby hinher, dies, das, okay, alles klar. Aber sozusagen das Statement hast du eigentlich gesetzt gegen den Absteiger aus der Regionalliga direkt zu Beginn.
Und da hast du auch gemerkt, was für ein Druck auf dem Kessel war. Ja, ich war genau. Vor Ort, ja, ich habe das Spiel live gesehen, viele tolle, nette Menschen kennengelernt oder getroffen, je nachdem. Und da hast du wirklich gemerkt, dass es da war ordentlich Druck auf dem Kessel, ja. Und insofern ist es dann vielleicht auch okay, die Woche drauf den Derby-Sieg, ich sag's jetzt nochmal, so zu feiern. Ich bin da wahrscheinlich einfach emotional nicht genug dabei, um das so zu sehen. Aber ja, der Saisonstart, den kann man, glaube ich, jetzt schon als positiv bewerten, zumindest in den ersten Zügen. Denn wenn man das schafft, diese Situation so zu meistern. Du hast viel zu Hause, 450 Zuschauer, alle wollen nur, im Endeffekt geht es ja im Vorfeld nur darum, wie hoch knallst du die an allen anderen ab. Ja, du bist der Topfavorit in dieser Liga, hast auch den Anspruch selbst an dich, kommunizierst ihn durch deine Personalentscheidung auch nach außen. Insofern ist das aller Ehren wert, wenn man diesem Druck dann standhält. Ja, die hätten sich alle gewünscht, dass da mehr rauskommt als dieses 1-0 gegen Herrenberg, aber reicht am Ende und jetzt nachgelegt. Insofern bleibt so hoffen, dass es für die Damen so weitergeht, damit sie in einen Modus kommen, der sie trägt. Ja? Letzte Saison war es ja so, auch durch diese ganzen Verletzungen, weißt du noch, wir haben ja jede Woche über irgendwelche Hiobsbotschaften gesprochen.
Ja, das war schlimm. Ja?
Und das ist ihnen nicht nochmal zu wünschen und dann kann es auch wirklich was werden mit dem Mitreden um den Aufstieg in dieser Liga. Und da wollen sie raus, das haben sie klar kommuniziert. Und jetzt gilt es einfach weitermachen.
So ist es. Ich meine, jetzt ist zwar, sieht doch ein bisschen nach Spätsommer aus, aber weißt du, irgendwann kommt doch der Herbst und die Blätter fallen und es wird ungemütlich und die Gegner werden ungemütlich und da musst du es dann halt eben auch zeigen. Aber wenn du halt eben diesen Platz 1 holen willst, dann musst du dann eben auch da sein, wenn es da mal ein bisschen unschön wird und nicht immer nur nach Derby strahlt und ein Regionalliga-Absteiger da ist. Und ich finde, da wird so im Herbst wird so die entscheidende Phase sein, wo die Weichen gestellt werden, wo du dann vielleicht auch schon unter dem Weihnachtsbaum ungefähr weißt, wo es lang geht in dieser Saison.
Apropos unangenehme Gegner, Herr Pavlic.
Oh, schön. Ein Delling, wurde mal wieder Zeit.
Ja gut, ist für mich so, der FC ist so einer, ein unangenehmer Gegner, denn alle erwarten jetzt, wenn sie diese Konstellation sehen, den bisherigen Saisonverlauf sich angucken beider Mannschaften, niemand erwartet etwas anderes als einen Sieg des VfB Stuttgart. Und das ist die größtmögliche Gefahr. Ich habe es in meinem Kommentar zum Spiel am Sonntag so geschrieben: Nie ist der Abschwung näher als im Moment des Höhepunkts. Ja.
Und gut,
das ist tatsächlich.
Sag mal, was ist denn heute los?
Ich weiß auch nicht, Christian. Ich habe irgendwas war im Frühstück. Jedenfalls.
aber es ist gut, es ist richtig.
Ich finde es wirklich gefährlich. Ja. Verstehe das, dass die Mechanismen so greifen. Logisch bei den Fans auch bei vielen Medien. Aber die Kölner sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn ich die beiden nächsten Aufgaben mir anschaue, dann ist Köln die schwierigere, nicht Wolfsburg.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber was mir
wie
auf jeden Fall
auffällt. Du kannst es nicht beurteilen, dafür bist du eingekauft hier.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich muss mir noch rausnehmen, dass ich nächste Woche sage, dass Wolfsburg der Unangenehmere ist. Das Türchen muss ich mir offen lassen. Was ich überhaupt nicht akzeptiere, und ich glaube, das geht dann auch Sebastian Hoeneß und das geht dann auch dem Team so, dass der VfB, also klar, der VfB hat 12 Punkte, die Kölner haben einen Punkt, aber dass der VfB jetzt nur deswegen ganz großer Favorit da auf einen Auswärtssieg ist, mitnichten. Das ist absolut großer Humbug. dieses Spiel ist völlig offen. Und ich sag dir auch, warum. Weil ja, der VfB jetzt natürlich mit 12 Punkten super dasteht. Da möchte ich aber jetzt trotzdem an der Stelle auch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn es gibt für Anglizismen bist du eigentlich da, aber es gibt auch so eine Bezeichnung aus dem US-Sport, die nennt sich Strength of Schedule. Ja, und dazu muss man natürlich auch sagen, ja, der VfB hat 12 Punkte, ja, das ist super, ja, wir können es und sollen es genießen. Aber der VfB hat natürlich auch gegen Mannschaften gespielt, die jetzt momentan in der Tabelle auch natürlich aufgrund der Siege hinter ihm sind, aber die auch so vielleicht nicht ganz so stark eingeschätzt werden. Vielleicht SC Freiburg mal als Ausnahme. Das war vielleicht so ein richtiger Sieg gegen eine Mannschaft, wo man gesagt hätte, die erwartet jeder eigentlich am Ende der Saison vor dem VfB. Die anderen, Mainz, Darmstadt, Bochum, das sind Spiele, wo wir auch vorher gesagt hätten, wenn du eine entspannte Saison haben willst, dann solltest du die gewinnen. Das hat der VfB gemacht, nicht mehr und nicht weniger. So, das ist eine, das ist die VfB-Perspektive. Und die andere Perspektive ist die Kölner Perspektive. Und da muss ich total an den VfB der vergangenen Jahre denken, weil genau da sind die Kölner gerade. Die werden ergebnistechnisch deutlich unter Wert geschlagen. Ich habe ein paar Spiele gesehen, die stehen da mit nur einem Punkt. Und die hätten definitiv mehr haben müssen. Jetzt sicher keine 12 wie der VfB, aber es gab ganz, ganz oft zu Saisonbeginn so Spiele. Und die hatten wir halt beim VfB in den vergangenen Jahren oft, wo du immer denkst, eigentlich ganz ordentliche Leistung. Aber irgendwie mit einem blöden Klops oder sonst was um den Lohn der eigenen Arbeit gebracht. Und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Und das passiert ihnen total oft. Das ist ihnen letzte Woche in Bremen passiert. Das ist ein Spiel, das müssen sie auf keinen Fall verlieren. Sie tun es trotzdem und stehen jetzt halt unter Druck. Das heißt, was ich sagen will, ist, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist der VfB ganz oben und der FC ganz unten. Tatsächlich nähern sich beide für mich so ein bisschen in der Mitte an, ja, so was die reelle Leistungsfähigkeit angeht. Und deswegen ist das, wie du auch sagst, zwar gefährlich, aber ich glaube, beim VfB wird keiner den Fehler machen und jetzt sagen, oh, guck mal, wir haben hier 11 Punkte Vorsprung auf den FC hier, wir laufen da mit dicken Eiern in Köln rein. Das glaube ich nicht. Was allerdings ganz interessant ist, Philipp, und das finde ich wiederum auch spannend mit Blick auf das Startprogramm, das der VfB hatte, es passiert jetzt zum dritten Mal dieselbe Situation für den VfB. Er tritt jetzt nämlich zum dritten Mal nacheinander gegen eine Mannschaft an, die einen Punkt auf dem Konto hat und die Punkte, wenn man so schön sagt, ganz, ganz dringend benötigt. Also das war in Mainz so. Die Mainzer hatten einen Punkt, der VfB damals 6 und hat das Ding gezogen. Das war gegen Darmstadt so. Die Darmstädter hatten einen Punkt auf dem Konto und der VfB dann 9 und hat es gezogen. Jetzt hat der VfB 12 und die Kölner haben einen Punkt. Das heißt, der VfB hat zum dritten Mal hintereinander die Szenerie, dass er gegen ein Team spielt, das massiv unter Ergebnisdruck steht. Und dass er das kann, hat er zumindest zuletzt bewiesen.
Ja, das ist auch für mich, dass er das bewiesen hat, ist für mich ein Argument, das gegen diese Strength of Schedule These spricht. Ja, die kann man nicht wegdiskutieren, aber du musst die Spiele dir halt auch erstmal nehmen.
Ja.
Ja. Mainz hast du hingelegt bekommen. Ja, weil Mainz kapitale Fehler macht, die dann einfach, du musst sie eiskalt ausnutzen können. Das schafft der VfB, das hat er jahrelang nicht geschafft. Alle anderen Spiele, da warst du halt da. Da hast du einfach von der Sekunde 1 an, von Anpfiff weg, hast du diese Leistung auf den Rasen gebracht, die notwendig ist, um solche Spiele zu gewinnen. Und dann ist es auch erstmal sekundär, wie sie ausgehen. In welcher, ob das 5-0 ist oder 3-1 oder 1-0, ist vollkommen irrelevant. Ja? Nur darum geht's. Und deswegen finde ich, ja, man kann es anführen. Der VfB hat jetzt mal nicht die derbsten Brocken, Leipzig abgesehen, gehabt in den ersten Spielen. Aber die Art und Weise und die Tatsache, dass du diese Aufgaben so seriös angegangen bist und gemeistert hast, die spricht für mich dafür, das wäre auch gegen andere Mannschaften möglich gewesen. Ja?
So ist es.
Deswegen, ja,
weil diese Mannschaft,
die andere Seite der Medaille ist die, mit der ich mehr liebäugle, sag ich mal so.
Ja, und weil diese Mannschaft auch momentan einfach dieses Selbstverständnis hat, seinen Stiefel runterzuspielen, völlig egal, wer da auf der anderen Seite gerade steht. Das hat ja zum Beispiel auch der erste Durchgang in Leipzig gezeigt, auch wenn es dann hinten nach hinten losging. Aber genau das ist es. Ich finde, das ist so ein bisschen dieses Wechselspiel, was es einfach gilt rauszuarbeiten. Ne? Einerseits super gepunktet, super Leistungen, auf der anderen Seite Gegner, wo, wenn du drinbleiben willst, es auch machen musst, aber, und dann ist genau das, was du sagst, das musst du erstmal schaffen, weil wie oft haben wir darüber gesprochen, ja, dass der VfB eben unten in diesen ganzen Strudel reinkommt, in diesen, genau, ganzen Quark, ich meine, schau dir jetzt mal Gladbach an oder, ja, oder auch die Mainz.
Es gibt halt jede Menge Beispiele dafür von Mannschaften, die es halt nicht geschafft haben.
So ist es. Ganz einfach. Und deswegen hast du dann von Anfang an nach 4, 5, 6 Spieltagen einfach sofort diesen Ergebnisdruck, den eben die Mainzer, die Darmstädter, auch die Kölner, die Gladbacher haben und der VfB halt in dem Sinne nicht, als dass er jetzt unbedingt dazu verpflichtet ist, die 3 Punkte zu holen. Aber wenn sie ihm hingelegt werden, dann natürlich gerne mitnimmt. Ne?
Apropos hinlegen, lass uns mal hinlegen, was Felix aus den Datenbanken gezogen hat, rund um diese Partie.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Ein schöner Nebeneffekt des starken Saisonstarts des VfB. Er baut seinen Vorsprung in der ewigen Tabelle der Bundesliga weiter aus. Mit 2777 Punkten belegt man den 4. Platz. Gladbach folgt auf Platz 5 mit 13 Punkten weniger. Die Frage, die man sich auch stellt, ist, ob der VfB aktuell überperformt, beziehungsweise ob das so zu erwarten war. Letzteres mit Ja zu beantworten wäre sicher auch zu weit gegriffen, aber die Schwaben belohnen sich in dieser Saison schlichtweg für ihre Leistung und Statistiken. Laut Understat und in Expected Points holte der VfB in der vergangenen Saison ganze 14,31 Punkte weniger als zu erwarten war. Nach dieser Tabelle wäre man letzte Saison tatsächlich 8. geworden und nicht 16. Und in dieser Saison hat der VfB auch nur 1,61 Punkte mehr geholt als zu erwarten war. Man könnte also sagen, der VfB überperformt nicht, sondern passt sich einfach seiner Leistung und Statistik an. Mit dem 1. FC Köln folgt nun der 3. sieglose Gegner in Folge. Köln, Darmstadt und Mainz belegen aktuell die Plätze 16, 17 und 18. Es gab bisher 51 Auswärtsspiel des VfB in Köln. Die Schwaben gewannen davon nur 10. Die Bilanz in diesem Jahrhundert kann sich aber sehen lassen. Seit dem Jahr 2000 ging nur ein Spiel verloren im Winter 2021. Sonst stehen 6 Siege und 6 Unentschieden. Nun wieder der Blick auf die Daten im Liga-Vergleich. Der VfB bleibt als Mannschaft Platz 3, Köln nur auf 16, sowie individuell sehr stark in der Passquote. Stiller, Karasso, Ito, Zagadou und Anton kommen alle vor dem 1. Kölner in dem Ranking. In der Top 10 der gewonnenen Zweikämpfe sind Hübers, Chabot, Girassi und Zagadou. Daxo und Hüber sind auch in der Top 10 der gewonnenen Kopfballduelle. Köln steht auf Flanken aus dem Spiel. Platz 1 als Mannschaft, Pacarada ist individuell auf Platz 2. Wenn es intensiv wird, ist Ljubicic zu finden. Platz 9 in der Laufdistanz und in den Sprints und Platz 10 in den intensiven Läufen. Hier hat Köln generell auch als Mannschaft statistische Vorteile. Der VfB hat die wenigsten Fouls am Gegner begangen. Individuell ist interessant, FC-Offensivspieler Waldschmidt ist hier auf Platz 4 in der Liga. Beim VfB gibt es 3 Ex-Kölner, Nartey, Führich und Girassi. Der einzige Ex-VfBler im Kölner Kader ist etwas weiter hergeholt, nämlich aus der Laufbahn in den Jugendvereinen, Davy Selke.
Ja, wir hatten es vorher schon angesprochen, auch ein Serhou Girassi war mal beim 1. FC Köln unter Vertrag. Das wird interessant, ich bin mal gespannt. Also wäre natürlich schon stark, wenn er da auch zumindest mal einen macht und den Kölner nochmal zeigt, was sie da eigentlich damals hatten und vielleicht nicht erkannt haben an Potenzial.
Ja, nicht nur, was die Schreibweise angeht.
weil sie natürlich damals auch völlig geblendet waren von Modest. Da war alles Modest. Und aus diesem Schatten ist er nie rausgekommen. Umso erstaunlicher die Entwicklung jetzt. Aber diese Diskussion überlassen wir all den Doppelpässen und Kickern dieser Welt. Wir gehen in ganz tiefe Sphären beim 1. FC Köln und haben unsere Player to Watch rausgesucht, die wie heißen, Philipp?
Die Vornamen fangen beide mit D an. Das ist aber, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die beiden Herrschaften haben.
Viel mehr ist da nicht, glaube ich. Ja. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht.
Also, Dejan Ljubicic und Davy Selke. Fang du an mit Ljubicic, bitte.
Ja, Dejan Ljubicic, den ich persönlich schon auch länger verfolgt habe, auch schon vor seiner Zeit beim 1. FC Köln. 25 Jahre, Österreicher. Sein Bruder übrigens, Marin Ljubicic, spielt bei Dinamo Zagreb und ist auf dem Weg, möglicherweise kroatischer Nationalspieler zu werden. Also ein sehr interessantes Brüderpaar im Profifußball. Und für mich ist Dejan Ljubicic so ein bisschen sinnbildlich für den FC zuletzt, weil er war derjenige, der wirklich top performt hat, als sie auch unter Baumgart Serien hingelegt haben, gut gepunktet haben, sicheren Klassenerhalt geschafft haben. Und genauso ist er jetzt gerade im Saisonstart jemand, der so ein bisschen hinterherhinkt und ein bisschen abfällt und noch nicht so das gezeigt hat, was er eigentlich kann. Verkörpert so ein bisschen dieses, das, was man so von außen über den FC denkt. Die Mannschaft hat was, die hat eigentlich auch Spirit, die hat auch Umfeld, Fans, Trainer, alles. haben wir alles schon besprochen, auch in den vergangenen Jahren. Aber irgendwie springt da der Funke momentan noch nicht so über. Und das genau ist auch bei Dejan Ljubicic aus dem Mittelfeld der Fall. Da kommt gerade zu wenig und deswegen stehen sie da momentan auch so da.
Also ich weiß nur eins.
Bitte.
Wenn wir mal wieder die Zeit haben, ein Podcast-Bullshit-Bingo für euch vorzubereiten, eine Grafik für Social Media, die ihr euch abarbeiten könnt, während ihr die Sendung hört, dann muss da zwingend drauf, Pavlic baut Dinamo Zagreb Referenz ein. Das ist einfach Pflicht. Ja.
Das ist richtig.
Ja. Ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen, was du gesagt hast. Ich kann aber noch ein paar Worte über Davy Selke verlieren, denn es gibt kaum einen Spieler im Bundesliga-Business, den ich so sehr verachte wie Davy Selke, gleichzeitig aber auch respektiere. Davy Selke ist ein Typ, von dem ich seit Jahr und Tag einfach mir immer wieder dieselbe Frage stelle, warum spielt so einer Bundesliga? Was kann der? Also warum ist der als Schirmer so gefragt? Wird immer wieder
kommt von immer dem irgendwo Verein, unter, ne?
Genau, kommt immer irgendwo unter, meistens dann auch Starter. Und du denkst dir, wenn du den so spielen siehst, was denn? Was ist es denn? Was ist es denn, was ihn so gut macht? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich das den Respekt zolle. Ich habe, wie gesagt, lange Jahre drüber nachgedacht. Und der einzige Grund für mich, der plausibel für mich erscheint, ist jener, dass Davy Selke so ein Spieler ist, wie ich es auch früher war, aber auch wie Spieler sind, die ich so gerne habe. Ja, jemand, der permanent in deinen Kopf kommt. Jemand, der dich nervt, der die Ellbogen ausfährt, der auch mal die unfairen Dinge macht, wenn der Schiri nicht hinguckt und wenn es nur ein Knie rausstellen ist, der dich dann auch noch verhöhnt und lacht, wenn du scheiterst daran, ja, wenn du dich provozieren lässt und so. So einer ist Davy Selke. Und ehrlich gesagt, es nötigt mir wirklich Respekt. So ein ganz kleines bisschen mag ich ihn auch neben all der Verachtung. Und deswegen ist Davy Selke für mich in dieser Woche mein Player to watch.
Weißt du, was ihn so ein bisschen auszeichnet im Gegensatz zu all diesen NLZ hochgezüchteten sonstigen Spielern? Er ist halt noch so ein richtiger Straßenkicker.
Ja, das ist eine Ratte, Mann. Das ist eine richtige Ratte. Und ich mag sowas. Ja, ich mag, das ist wie, also, ja, ich, zum einen, Abneigung ohne Ende zum anderen, aber ganz insgeheim, boah, eigentlich ist es ein geiler
das,
Typ.
Ja, das sind also, die Spieler, die du eigentlich hast, wenn sie auf der anderen Seite stehen, aber die genau, du liebst, wenn genau, sie bei dir
den
stehen.
Willst du bei dir in deiner Truppe haben? Wenn ich ein Training spiele, ich werde den immer als erstes wählen. Der ist bei mir in meiner Mannschaft. Gegen den spielen will ich auf gar keinen Fall.
Und ist nicht so, dass er nicht auch schon gegen den VfB genetzt hätte, für Werder Bremen, für die Hertha. Also es ist ja einer, der auch weiß, wie er dem VfB wehtut. Aber wir hoffen natürlich, dass das am Samstag nicht so sein wird, weil Philipp, der VfB, sich was einfallen lässt oder einfach genauso weitermacht?
Ich glaube, sie schaffen es nochmal an ihr Limit zu kommen. Sie schaffen es nochmal das abzurufen, was sie die letzten Wochen ausgezeichnet hat. Ich glaube aber nicht, dass es für einen Sieg reicht. Das wird ein Unentschieden werden. Ich glaube auch nicht mit allzu vielen Toren, denn Köln wird hinten wirklich, also glaube ich, Steffen Baumgart, bei allem Respekt, der wird, glaube ich, erstmal schauen, dass sein Laden hinten dicht hält. Also Chabot, Hübers und wie die da hinten alle heißen, die werden einen vielbeinigen Block vor den 16er stellen und hoffen, dass es irgendwie sich gut ausgeht. Und der VfB wird sehr viel Ballbesitz haben, er wird sehr hohe Passquoten haben, aber mehr als ein Tor wird nicht rausspringen. Trotz Serhou Guirassy.
Das heißt, du nimmst mir vielleicht den Tipp weg und sagst 1-1.
Das ist vollkommen richtig.
Da muss ich ja was anderes sagen.
Ja, also noch das 0-0. Trau dich doch, komm, trau dich doch.
Nee, dazu, ich weiß nicht, dass der VfB es nicht schafft, ein Tor zu schießen, schwierig. Wenn es am Ende 0-0 ausgeht, bin ich natürlich der Depp. Jetzt kann ich aber auch nicht unentschieden tippen, weil das wäre ja auch ein bisschen doof.
Dann musst du ins Risiko gehen, Christian.
Dann sage ich 1-2, der VfB macht weiter und holt den nächsten Dreier.
Wie es auch immer kommen wird, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Und bevor ihr die 259 hört, haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Und der, mit dem wir gesprochen haben, der meldet sich jetzt mal direkt.
Hallo, hier spricht Felix Magath und ihr hört den Podcast.
Felix Magath war Trainer des VfB Stuttgart vor 20 Jahren, als am 1. Oktober 2003 der VfB Stuttgart in der Champions League zu Hause gegen Manchester United gewann. Das 2-1 bis heute eins der epochalsten, historischsten und wichtigsten Ergebnisse und Spiele aus VfB-Sicht, in der VfB-Geschichte für die Fans immer noch ein Datum, was man sich immer merkt, was man nie vergisst.
Eingebrannt
hat Eingebrannt sich das. Für immer. Eines dieser Spiele, das für immer bleibt und das sich eben jetzt am kommenden Sonntag zum 20. Mal jährt und für uns Anlass war, mit dem damaligen VfB-Trainer zu sprechen. Felix Magath, wir sind nach München gefahren, Philipp, haben ihn besucht und eine wunderbare Zeitreise erlebt. Wir haben einfach mal all das ausdiskutiert, was rund um dieses Spiel passiert ist. Anekdoten, also ich sag nur Stichwort Staatsgalerie, ohne zu viel zu verraten. Also Dinge, die man auch wirklich noch nicht wusste. Alle haben das Spiel gesehen, alle wissen, wie es gelaufen ist, aber dass es davor, danach wirklich viele Dinge gab, die ganz außergewöhnlich sind, die hat uns Felix Magath erzählt in unserer Spezialfolge, die wir euch am Sonntag präsentieren.
Die gibt's ab 10 Uhr und sie gibt's nur gegen Bezahlung, respektive ihr müsst ein Abo schon haben oder ein Probeabo abschließen. Das heißt Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de oder aber einfach die Mein VfB App aus dem Store ziehen, euch ein kostenfreies Probeabo schalten. Dann könnt ihr diese Folge hören. Sie wird nirgends sonst erscheinen, sondern nur dort hörbar sein. Und wir freuen uns schon tatsächlich auf euer Feedback dazu, denn es war ein schöner Ritt nach München-Hallaching ins Jagdschlössl. Und dort in einem Raum, der ja so wirklich auch so nach Jagdhaus so ein bisschen ausgesehen hat. Und da haben wir also wunderschöne 90 Minuten mit Felix Magath zugebracht, schwelgen gemeinsam in diesen Erinnerungen rund um diesen ja epischen, du hast vorher schon gesagt, epochalen Moment damals im Oktober 2003. Und das ist also das, was wir euch in der Zwischenzeit, bis die nächste reguläre Folge nächste Woche Donnerstag kommt, so anbieten können.
Wie gesagt, alle Infos auch via an das Abo nochmal rankommt für die wenigen von euch, die es noch nicht haben.
Richtig.
Das gibt's natürlich auch bei uns zu lesen auf den Portalen. Und dann am Sonntag, an diesem Tag genau, an diesem Jahrestag wird es freigeschaltet sein für euch, für Abonnenten. Und Philipp hat es auch gerade schon gesagt, es gibt die Möglichkeit eines Testabos. Da auf jeden Fall gerne reinschauen und abschließen und reinhören. Es lohnt sich wirklich. Es war toll. Ja.
Raus gehen wir mit einem, der damals auch dabei war. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Souverän von Soldo. Und dann wieder in den Lauf von Sabich Kurani. Tor! Kevin Kurani. Sein zweites Tor in der Champions League. Jetzt brechen die Dämme hier im Gottlieb-Daimler-Stadion. Das ist einfach fantastisch. Ein herrlicher Konter. Wunderschön, Sabich direkt weitergeleitet. Stümperhaft von Michael Silvestre. Und dann super gemacht von Kevin Kurani. Und man glaubt es ja kaum. Es war sein erster Torschuss in diesem Spiel.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.